Gut, wir sind ja im Matthäusevangelium und wir kommen jetzt zum nächsten eigentlich entscheidenden Abschnitt. Wir kommen zu der Bergpredigt. Und hier haben wir etwas, das eine ganz große Rolle im Leben der Gläubigen spielt. Und zwar, wir haben hier die Lehre Jesu. Jetzt können wir natürlich fragen, warum ist es so, dass es so viele Richtungen gibt bei den Gläubigen? Wir haben doch alle die gleiche Bibel. Warum liest der eine das heraus? Warum liest der andere das Gegenteil heraus? Ist hier eben, stellt es nicht auf den Zettel, es ist nur als Gedanke, bevor man mit dem Bibelstudium beginnt. Wenn man die Schrift ganz nüchtern sieht, da sagt dann im Philipper 3, 16 zum Beispiel der Paulus: Wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Also er sagt hier was ganz Einfaches. Er sagt, wenn alle Gläubigen die gleiche Richtschnur hätten und dasselbe wollten, dann würden wir Epheser 4, 11 bis 16 erleben. Dann würde die Gemeinde Jesu zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen und zur Einheit des Glaubens. Dann gäbe es keine Unterschiede. Wisst ihr, der Unterschied ist immer das, dass man eigener Kopf hat, eigene Vorstellungen, eigene Erfahrungen, ein eigener Charakter, eine eigene Richtung, eine eigene Prägung. Und das verkauft man dann in der Regel immer als, das ist die wahre biblische Lehre, das ist das Reich Gottes. Das ist immer so. Mal ein ganz dummes Beispiel. Abendmahl. Du hast Brüder, die legen äußersten Wert darauf, dass man ganz pünktlich anfängt. Beim Abendmahlstext steht aber ausgerechnet, wartet aufeinander. Jetzt hast du Brüder, die sagen, kommt, da sind wir großzügig, wartet bis alle da sind, auch wenn sie von auswärts kommen. Der andere sagt, Punkt, Viertel muss losgehen. Wisst ihr, jetzt wer hat recht? Wisst ihr, das sind so Dinge, das sind jetzt Kleinigkeiten. Aber es gibt ganz viele Dinge, da ist einfach so, da geht auch die gläubige Christenheit, wiedergeborene Gläubige gehen auseinander. In der Frage der Kleidung, in der Frage des geistlichen Lebensstils. Wo muss ich mich absondern, wo nicht? Was ist Heiligung, was ist Nichtheiligung? Was ist heilsnotwendig? Wann setzt die Wiedergeburt ein? Da gibt es ganz viele Dinge. Und jetzt können wir sagen, und die Gläubigen, denen ist da nichts anderes eingefallen, als den Vers aus 1. Korinther 13 völlig zu missbrauchen, indem sie gesagt hat, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Das steht da aber nicht. Das steht im Griechischen Ekmerus und das bedeutet ein Teil des Ganzen. Das heißt, das ist nur ein Teil des Ganzen. Wenn aber alles das Ganze da ist, hast du eine einheitliche Erkenntnis. Und warum erzähle ich das jetzt, bevor wir in Matthäus 5 einsteigen? Weil wir jetzt plötzlich ein zentrales Thema herhaben. Und genau das, was ich jetzt hier mit uns betrachten möchte in den nächsten Monaten, so Gott Gnade gibt, weil Bergpredigt ein riesiges Gebiet ist, da gibt es jetzt zum Beispiel Brüder, die sagen, diese Bibelstelle sind uneingeschränkt für uns. Da gibt es aber Brüder, die sagen, nein, diese Bibelstelle sind nicht für uns. Es ist die Regierungserklärung des tausendjährigen Reiches. Puh, jetzt wer hat recht? Wisst ihr, und ich versuche heute etwas zu tun. Wenn wir hier einsteigen, als Einstieg, bevor wir hier wirklich lehrmäßig die Lehre Jesu untersuchen, zu klären, was meint Paulus mit der Bibelstelle, nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Was meint er? Wenn wir das anwenden, was der Paulus meint, dann müssen wir genau das, was Bergpredigt sagt, richtig auslegen. Wenn uns das nicht gelingt, dann kommt die eigene Meinung. Ich lese uns die ersten zwei Verse. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Das ist die Bergpredigt. Es gibt ein Gegenstück zu der Bergpredigt, das ist die Predigt in der Ebene. Das steht im Lukas 6, ab Vers 17. Das ist fast eine Wiederholung der Bergpredigt, aber einmal hat er sie vom Berg gehalten, der Herr Jesus einmal im Tal. Jetzt haben wir hier die Bergpredigt. Wenn man die Bibel genau untersucht, dann stellt man fest, dass die Berge in der Regel Stätten der Offenbarung Gottes sind. Es ging sogar so weit, dass die Heiden geglaubt haben, der Gott Israels ist ein Gott der Berge. Er hat sich vom Sinai geoffenbart. Er hat sich auf dem Berg der Verklärung geoffenbart. Also wir haben immer wieder Berge, wo Gott sich offenbart. Hier hat der Herr Jesus auch einen Berg genommen, ist hinaufgestiegen, hat sich gesetzt, auch zeichenhaft, dass er alles vollbracht hat, schon vorgeschattet. Und jetzt kommen wir zu einer ganz einfachen Sache. Und das möchten wir untersuchen. Da steht jetzt: Als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Ich bin tief überzeugt, dass wenn Gott Mann sagt, dass er dann einen Mann meint. Wenn er Frau sagt, dass er eine Frau meint. Ich bin tief überzeugt, wenn Gott Jünger sagt, dass er dann die Jünger meint. Und ich bin tief überzeugt, wenn er Heiden sagt, dass er die Heiden meint. Ich bin überzeugt, wenn er Juden sagt, dass er Israel meint. Ich bin überzeugt, dass wenn er mosaisches Gesetz sagt, dass er der alte Bund meint und nicht den neuen. Wisst ihr, wenn man jetzt Gott einfach ernst nimmt und sagt, Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt, dann haben wir hier was ganz Einfaches. Dann sagt er, er setzte sich, seine Jünger traten zu ihm und er lehrte sie und sprach. Die Bibel sagt, er tat seinen Mund auf, das ist eine Betonung noch, und lehrte sie. Also jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig, hier ist überhaupt vollkommen ausgeschlossen, dass dieser Text nicht die Jünger Jesu meint. Dass die Jünger Jesu im Vollsinn des Wortes dann nach der Ausgießung des Heiligen Geistes durch die Wiedergeburt, durch die Entstehung des Leibes Christi in ihren endgültigen Zustand, nämlich als Glieder des Leibes Christi kommen, das ist eine andere Sache. Aber hier steht eindeutig, er lehrte seine Jünger. Und jetzt hast du Lehre für die Jünger. Das heißt, für die Gemeinde Jesu Christi. Es ist ausgeschlossen, dass diese Texte für das tausendjährige Reich sind. Das ist für uns. Wisst ihr, das ist bequem, wenn ich die Bergpredigt nicht halten muss. Weil dann kann ich vor Gericht gehen, dann muss ich meine rechte Wange und meine linke nicht hinhalten. Ja, das hat eine gewisse, sagen wir, bequeme Komponente. Aber letztendlich sagt die Bibel hier klipp und klar, die Jünger traten zu ihm und damit haben wir Lehre für uns. Aber ich möchte es ein bisschen weiterfassen, dass wir sehen, wo Gott hier uns diese Linie gibt, die der Paulus im Philipperbrief sagt, diese Richtlinien, dort steht im Griechischen Kanoni, aber der Bibeltext ist ein Kanon. Das heißt, das sind die vorgegebene Linie, die Gott gibt. Im Psalm 119, 160 haben wir eine zentrale Aussage. Da sagt die Bibel, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das heißt, die Bibel ist absolut die Wahrheit. Und Johannes 17, Vers 17, der zweite Teil, der B-Teil, sagt wieder was Gleiches. Er sagt nämlich hier, ist ganz wichtig, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also die Bibel sagt klipp und klar, die Bibel selber ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Summe, wirklich die Summe der gesamten Wahrheit. Der Herr Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, ich habe hier etwas, wo jeder Irrtum ausgeschlossen ist. Das, was hier geschrieben steht, ist amtlich. Wisst ihr, jetzt, biblisch amtlich, das ist schon mal ganz wichtig. 2. Timotheus 3, 16. Aber ganz wichtiger Punkt. Hier heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Jetzt haben wir eine zentrale Aussage. Ich fasse es bewusst so weit. Die Bibel sagt von sich selber, dass sie die absolute Wahrheit ist. Gleichzeitig sagt hier die Schrift, dass die gesamte Heilige Schrift, also alle Schrift, der erste Mose, der zweite Mose, der dritte Mose, die Psalmen, der Jesaja, die Evangelien, auch die Lehrbriefe, sind wichtig, nämlich nützlich für Belehrung, für Lehre, für Überführung. Zum Beispiel sagt die Bibel in Römer 3, 20, dass das mosaische Gesetz gegeben ist, um Menschen von der Sünde zu überführen, sie zur Vollerkenntnis der Sünde zu bringen, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch nämlich vor Gott vollständig zubereitet wird. Das heißt, wir brauchen die gesamte Bibel in allen ihren Einzelteilen. Sie schaut in sich die Wahrheit. Und in Johannes 6,63 sagt der Jesus etwas, ist auch zentral. Er sagt hier, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Ist jetzt insofern wichtig, das Wort Gottes muss nicht Geist und Leben werden, sondern es ist bereits Geist und Leben. Das heißt, die Wirksamkeit hängt immer von meinem Herz ab, nicht vom Wort Gottes. Das hat immer die Vollwirksamkeit. Wird es in Vollmacht verkündigt, dann passiert's. Und biblisch hier eindeutig, Römer 10, Vers 12 bis 17. Also ich möchte betonen, wir sind jetzt noch bei den Grundsätzen. Wenn wir zur Lehre Jesu geht, müssen wir zuerst andere abgrenzen. Da sagt er, es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, sie haben alle denselben Herrn. Der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, Glaube kommt, wenn verkündigt wird. Und das Wort Gottes ist ein entscheidender Faktor, dass Menschen gläubig werden. Also die Bibel ist nicht nur die Wahrheit, schon mal ganz zentral. Sie ist nicht nur nützlich für alles, sondern sie ist das Mittel, das Gott benutzt hat, um Menschen zum Glauben zu bringen. Und da steht bei Verkündigung, steht ein Wort, das eigentlich im Deutschen kein Gegenpol hat. Das Wort zur Wort gibt es im Deutschen gar nicht. Das heißt Akoe, da kommt Akustik her. Das heißt, eigentlich könnte man das Wort auch übersetzen, demnach kommt der Glaube, wenn ein Mensch auf die Verkündigung reagiert, indem er wirklich zuhört. Das ist hier gemeint. Also wenn er wirklich zuhört, dann kommt es zum Glauben. Jetzt müssen wir einfach nüchtern sachlich feststellen, von den Grundsätzen her, da gibt es nochmal eine Bibelstelle, die man gern überliest, die aber eine ganz zentrale Bedeutung hat. 1. Timotheus 4, 12 bis 16. Da redet der Herr Jesus zu Timotheus, seinem Schüler. Er sagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Gebet, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Jetzt kommt der Vers, auf den ich eigentlich ziel. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Dann wirst, wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Wisst ihr, und damit sagt er, ein absolut sicheres Mittel, die Errettung durchzubringen bis zum Schluss, ist ganz einfach, wenn man auf sich selber Acht hat und wenn man beständig auch dabei bleibt, auf die biblische Lehre zu achten. Also biblische Lehre spielt eine riesige Rolle. Wieso, jetzt hast du manchmal den Eindruck, wenn du mit den Gläubigen redest, die persönliche Erbauung, was ihnen gefällt, ist viel wichtiger. Den Eindruck hast du oft. Aber die Bibel sagt klipp und klar, du musst zuerst mal gucken, dass du mit Gott in Ordnung bist, dass du vor Gott und Menschen stehst, dass du durch Jesu Blut dauernd gereinigt bist, und dass du in der biblischen Lehre in den richtigen Linien bleibst. Das ist ein zentrales Mittel, und zwar eine Hilfe, dass Gott uns, der uns ja auf Hoffnung hin errettet hat, dass er uns durchbringt bis zum Schluss. Und immer wenn es da klemmt, wird es schwierig. Interessant, dass der erste Punkt ist, habe Acht auf dich selbst und dann auf die Lehre. also ich muss immer zuerst auf mich selber aufpassen, indem ich vor Gott und Menschen in Ordnung sein muss. Das kann ich durch Jesu Blut. Aber, zweite, Lehre. Jetzt erklärt die Bibel, wie Gott das Wort anwendet. In der Praxis bei mir, Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Dann erklärt er das alles offenbarisch vom Wort Gottes. Also nimmt der Herr Jesus das Wort der Wahrheit und lässt es durch den Heiligen Geist lebendig werden, dass es mich wie ein zweischneidiges Schwert im Herzen durchbohrt und Fleisch und Geist trennt. Mir ganz klar zeigt, was ist geistlich, was ist fleischlich. Das gehört wieder zu dem, habe Acht auf dich selbst, dass ich mich im Wort Gottes aussetze. Schau, der Grund für die stille Zeit. Ich mache nicht stille Zeit, dass ich noch mehr weiß oder noch besser antworten kann, sondern ich meine in erster Linie stille Zeit, dass er das bei mir tun kann. Das ist der wichtigste Punkt, dass der Jesus das an mir wirken kann. Und der zweite Punkt ist natürlich Lehre, dass ich biblisch sehe, was sagt die Bibel zu diesen Dingen. Jetzt kommen wir natürlich zum Zentralpunkt, unter anderem 2. Timotheus 2,15. Da sagt die Bibel was ganz Seltsames. Sie sagt, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das steht im Griechischen, richtig schneidet. Also auseinanderschneidet praktisch. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel, das Wort Gottes ist in allen Teilen wichtig. Das Wort Gottes ist das, was der Herr in der stillen Zeit bei mir benutzt. Da kann er alles benutzen, vom 1. Mose bis zur Offenbarung. Ich muss auf mich selber aufpassen. Ich muss gucken, dass ich die biblisch richtige Lehre habe. Aber Paulus sagt klipp und klar, du musst es recht schneiden. Das heißt, du musst es unterteilen. Wisst ihr, es gibt, Entschuldigung, wie ich so deutlich sage, die Gläubigen sind so naiv manchmal. Wenn die Leute sagen, das ist biblisch, dann muss ich sagen, Entschuldigung, es ist alles biblisch. Es ist alles biblisch, was in der Bibel steht. Es kommt nicht darauf an, ob es biblisch ist, das ist eigentlich eine völlig ungenaue Aussage, sondern es kommt darauf an, dass es in der Bibel steht und richtig geteilt wird. Da kommen wir dann noch zur Lehre Jesu. Wie habe ich die anzuwenden? Und dann hört halt dieses Subjektive auf, weil man hat manchmal den Eindruck, in den gläubigen Kreisen herrscht so die Methode und jetzt sieht man in der Endzeit, dass das alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus, weil es kippt eine Gruppe nach der anderen um inzwischen. Und zwar, ich sage es jetzt einmal ungeschützt, man hat den Eindruck, Hauptsache fromm. Es reicht nicht. Ich muss biblisch sauber sein. Wisst ihr, ich habe von links aus und nach rechts aus alles durchlebt. Oder war es alles? Zu viel? Ich habe die ganze Gruppe kennengelernt. Ich kann nicht sagen, dass da nicht in fast allen Gruppen, die noch so verirrt waren und noch so daneben waren, lehrmäßig, dass da nicht Leute gehabt hätte, die fromm waren und die Gott dienen wollten. Das kann ich nicht leugnen. Es hat ihnen aber nichts genutzt, weil sie waren nicht gehorsam, indem sie sich im Wort Gottes unterworfen haben. Und das ist das, was der Paulus sagt. Du musst dieselbe Richtschnur haben, dasselbe erstreben. Und das ist auch der Grund, warum wir, bevor wir jetzt in Matthäus 5 in die Bergpredigt tiefer einsteigen, das klärt, was ist hier gemeint und wie müssen wir die Evangelien, vor allem die Lehre Jesu, anwenden. Gell, das muss man einfach sehen, da spielt das Alte Testament, das Neue Testament eine riesige Rolle. 5. Mose 9, Vers 10 sagt Bibel zum Beispiel, danach gab mir der Herr die zwei steinernen Tafeln mit dem Finger Gottes beschrieben. Und darauf alle Worte, die der Herr mit euch auf dem Berg geredet hat, mitten aus dem Feuer am Tag der Versammlung. Das heißt, es gibt Teile in der Bibel, die hat Gott mit seinem eigenen Finger persönlich geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Und da siehst du das Wort Gottes in jeder Beziehung ein göttliches, heiliges Werk ist und eine ganz große Rolle spielt. Wir müssen uns auch dementsprechend unterwerfen. 2. Mose 24, 4. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Also ein Teil der Bibel ist von Gott selber geschrieben und ein Teil der Bibel hat Gott diktiert. Und damit hast du mit dem Wort Gottes alles das Wort Gottes, da darf man kein Jota wegtun, aber man muss es richtig teilen. Und jetzt gibt es natürlich Dinge, da muss man ganz vorsichtig sein. 1. Korinther 11, Vers 14. Hier geht zum Beispiel Paulus auf eine ganz einfache Art vor und sagt, oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen. Das ist Schöpfungsordnung. Das heißt Schöpfungsordnung. Die Schöpfungsordnung spielt eine riesige Rolle. Was ist zum Beispiel Schöpfungsordnung? Schöpfungsordnung ist Mann, Frau, das wird heute antastet in der Endzeit durch die antichristlichen Kräfte. Schöpfungsordnung ist Mann, Frau, Tag, Nacht. Schöpfungsordnung ist, wenn man das alles schön liest, und Schöpfungsordnung geht von 1. Mose 1 bis 2. Mose 19 Ende, bis mosaisches Gesetz beginnt. Und da hast du die ganzen Regeln, wie ein Mensch normal lebt. Du siehst, dass ein Mensch schlafen muss, du siehst, dass ein Mensch essen muss, du siehst, dass es der Wille Gottes ist, dass Mann und Frau gibt, du siehst das alles. Du siehst sogar was sie essen sollen, das steht da alles drin. Wisst ihr, jetzt muss das einfach nüchtern, sachlich feststellen. Das sind die Grundsätze, da kann ich ganz beruhigt bei der Schöpfungsordnung gucken, was Gott für Grundsätze hat. Aber jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt auf dem Alten Testament, und da fällt ein Teil der Evangelien drunter. Hebräer 10,1. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die hinzutreten, niemals zur Vollendung bringen. Jetzt sagt die Bibel, das Alte Testament ist ein Schattenbild. Wir wissen, dass der Schatten in der Regel durch eine Person oder durch einen Gegenstand geworfen wird. Also wenn man mich jetzt im Schatten sieht, dann sieht man da vielleicht die Körperform. Man sieht, er ist klein oder groß. Man sieht, er hat einen Bart oder er hat keinen Bart. Man sieht vielleicht sogar noch, was er für Ohren hat. Man sieht, ist er dünn oder dick. Das alles sieht man. Aber man sieht nicht, ob ich schwarze oder weiße Haare habe. Man sieht nicht, was ich für Augen habe. Alle die Dinge siehst du nicht. Das heißt, der Schatten ist immer nur eine Vorerkündigung. Eine umrisshafte Darstellung. Und so ist das Alte Testament. Aber irgendwann kommt dann die Gestalt der Dinge selber. Und das ist in dem Fall eben das Neue Testament, das ist der Herr Jesus als Person, der dann auftritt, und dann siehst du alles glasklar. Und da gehört natürlich 2. Mose 24, 12, das mosaische Gesetz dazu. Das ist so ein Schatten. Und da sagt er klipp und klar, und das ist eine zentrale Lehre: Steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort, so will ich dir die steinernen Tafel geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Das heißt, er hat hier das mosaische Gesetz ihm selber gegeben und er hat ihm die Stiftshütte gezeigt, er hat ihm die Bundeslade gezeigt, den Sühnedeckel, dass er sie bauen konnte. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, wisst ihr, jetzt kommen wir so langsam auch zum Zentralen. Jakobus 2, Vers 10. Wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig. Wisst ihr, du triffst immer wieder im Reich Gottes auf Leute, die von mir verlangen, dass ich das mosaische Gesetz halte. In Teilen. Ist ja interessant. Sie suchen nur das raus, was ihnen gefällt. Das soll ich halten. Dann muss ich sagen, Entschuldigung. Wenn du nur an einem Punkt fällst, bist du des ganzen Gesetzes schuldig und damit zum Tode verurteilt. Jetzt muss man sich vergegenwärtigen. Jetzt sagt die Bibel, das Alte Testament ist dagegen mit einer ganz anderen Rolle von Gott gedacht. 1. Korinther 10, die ersten 11 Verse, da wird ja beschrieben, Mose, die Wolke, der Fels, Jesus Christus, wie Israel versagt hat. Und dann sagt er in Vers 6, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Jetzt erklärt er, sie waren Götzendiener, sie haben Unzucht getrieben, sie haben Christus versucht, sie haben gemurrt. Vers 11. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Und jetzt sagt die Bibel wieder, das Alte Testament ist ein Vorbild, eine Warnung. Zum Beispiel, sie sagt klipp und klar, du lernst im Alten Testament, dass du dich nicht gelüsten lassen sollst. Jakobus 1 und 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 und Paulus seine ganzen Briefe, alle diese Dinge beschreibt, zum Beispiel, wie ich vorgehen soll, unter anderem die Augenlust. Wenn ich dann das Vorbild sehe, das Schattenbild, dann sehe ich, dass letztendlich Eva den Baum gesehen hat und dadurch wurde die Begierde entfacht, die zum Sündenfall geführt hat. Achan hat Silber, einen Mantel, wertvolle Dinge gesehen, dadurch hat er Gebanntes gestohlen. Dann kam das Elend über sich und über seine Familie, kam über das ganze Israel. David sah Bathseba baden, ist in Ehebruch gefallen. Damit siehst du, was Augenlust ist. Das Alte Testament ist das Bilderbuch, das uns einfach zeigt, was hier Gott tun will. Aber Römer 15, 4, das ist der andere Teil vom Alten Testament, das sagt die Bibel. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Das heißt, das Alte Testament hat auch die Rolle, uns Hoffnung zu vermitteln. Du siehst zum Beispiel, dass wenn Israel noch so daneben gelegen ist, noch so sich versündigt hat, wenn sie ehrlich Buße taten, hat sie Gott wieder gerettet. Also das ist auch ein Buch der Hoffnung. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Und wenn wir jetzt letztendlich die Lehre Jesu betrachten, das ist ja unser Thema, Matthäus 5, wir haben ja die ersten zwei Verse jetzt heute, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir uns abgrenzen. Römer 7, Vers 4 sagt zum Beispiel, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, du musst das mosaische Gesetz zum Beispiel in 5. Mose 22, Vers 3 halten, oder 3. Mose 19, Vers 27, da steht zum Beispiel, du sollst dein Barthaar nicht rundum abschneiden. Hat mir ein Bruder schon geschrieben, ich würde mich versündigen, weil ich meinen Bart schneide. Genau, ganz abrasieren. Weil es neutestamentlich keine Regel gibt, ob man Bart hat oder nicht. Und da ist jetzt was ganz, ganz Einfaches. Die Bibel sagt, du bist in der Sekunde, das ist ganz wichtig, in der Sekunde, wo du in den Leib Christi hineingefügt wirst. 1. Korinther 12, 13. Wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Bist du dem mosaischen Gesetz getötet? Du bist tot fürs Gesetz. Ich bin tot fürs Gesetz. Ich habe mit dem Gesetz nichts zu tun. Nicht einmal einen Millimeter. Das ist eine ganz zentrale Lehre der Bibel. Sondern durchs Gesetz kommt volle Erkenntnis der Sünde. Jetzt kommen wir zu 1. Timotheus 1, Vers 8. Das ist ein ganz zentraler Punkt, den man beachten muss. Warum ist das jetzt wichtig? Weil wir im gesamten Bereich des Matthäusevangeliums, vor allem auch in der Bergpredigt, auf das mosaische Gesetz treffen werden. Und da muss klar sein, dass für Jünger Jesu das mosaische Gesetz vorbei ist. 1. Timotheus 1, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Also die Bibel sagt, das Gesetz ist gut. Das ist 2. Timotheus 3, 16. Alles ist nützlich. Wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten, also jedem Wiedergeborenen, kein Gesetz auferlegt ist, sondern, jetzt kommt was Interessantes, jetzt sagt die Bibel, wem ist das mosaische Gesetz auferlegt? Für wen gilt das mosaische Gesetz? Wenn du das die Gläubiger fragst, sagen sie in der Regel Israel. Dann muss ich sagen, ja, aber, da steht, wem es noch gilt. Sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Damit sagt die Bibel, das mosaische Gesetz gilt für den Sünder. Wenn also ein Evangelist zum Beispiel hingeht und bei der Verkündigung 3. Mose predigt, massiv sagt, wenn du diese Sünde begehst, bist du nach göttlichem Gesetz des Todes schuldig, dann hat er recht. Das heißt, Das mosaische Gesetz ist für den Sünder, um ihn von Sünde zu überführen. Es muss in der Evangelisation gepredigt werden. Es muss aber nicht den Gläubigen gepredigt werden, dass sie das tun sollen. Weil die Bibel klipp und klar sagt, wir sind tot fürs mosaische Gesetz. Merkt ihr schon? Wir kommen nachher zum mosaischen Gesetz in den Evangelien. Da muss klar sein, für das sind wir tot. Und jetzt werdet ihr sehen, wie der Jesus das auslegt. Er nimmt nämlich das Gesetz und geht hin und richtet es auf die Pharisäer, auf die Halbfrommen, auf die Nicht-Echten. Und gleichzeitig zeigt er, was echt ist für die Gemeinde Jesu. Schau, interessant zum Beispiel. Die Mishnah ist eine, wie soll ich sagen, gefährliche Sache. Die Mishnah ist eigentlich die mündliche Auslegung des Gesetzes. Das ist das, was in der Evangelie Überlieferung der Alten heißt. Das ist die Mishnah. Und zwar, die Mishnah war einfach eine Auslegung. Da wurde nochmal ausgelegt, was ist jetzt hier gemeint. Und dann waren sie immer noch nicht zufrieden. Dann haben sie die Mishnah letztendlich genommen und haben auch die Mishnah nochmal ausgelegt. Das hat dann Gemara geheißen. Und da waren sie immer noch nicht zufrieden. Und aus der Mishnah und aus der Gemara wurde dann der babylonische Talmud. Da kommt auch das koschere Essen her. Es gibt keinerlei biblische Handhabe für koscheres Essen. Das sind alles diese Auslegungen. Jetzt ist interessant, der Herr Jesus hat immer ganz gezielt die Überlieferung der Alten, das heißt die Mishnah, gebrochen mit Absicht, hat aber das mosaische Gesetz vollständig erfüllt. Schon interessant. Aber jetzt kommen wir zu einem zentralen Punkt. Galater 4, 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, das steht im Griechischen Chronos, das heißt, die Kalenderzeit, also wirklich als die Zeit abgelaufen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Entschuldigung. Was sind denn die Evangelien? Unter dem mosaischen Gesetz. Das heißt, wenn ich Evangelien lese, habe ich heilsgeschichtlich Zeit des Gesetzes. Das Gesetz war nicht vorbei mit dem Kommen Jesu, sondern es war erst vorbei, als er am Kreuz vor Golgatha, das steht im Hebräer 9, 11 und Folgeverse, Hebräer 10, 19 und Folgeverse, als er, das ist ein ganz zentraler Punkt, am Kreuz vor Golgatha mit seinem kostbaren und teuren Blut die Erlösung vollzogen hat und dann ins innerste Heiligtum, ins himmlische Heiligtum einging und sein Blut auf das Sühnedeckel gesprengt hat. Dann erst war das mosaische Gesetz erfüllt. Und dann hat er vom Vater der Heilige Geist bekommen, der dann nicht mehr der Heilige Geist ist wie im Alten Testament, sondern ist jetzt der Geist der Sohnschaft, weil jetzt vermittelt der Heilige Geist diese vollkommene Erlösung. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber das ist schon mal ganz wichtig, die Evangelien sind unter dem mosaischen Gesetz. Wenn wir die Bergpredigt studieren, Matthäus 5, aber auch schon Matthäus 1, dann sind wir unter dem mosaischen Gesetz. Wo muss dann logischerweise das mosaische Gesetz endgültig aufhören und es beginnt die Gnadezeit? Apostelgeschichte 2, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Drum gilt das mosaische Gesetz, 2. Mose 20, dort wurde es fixiert, bis Apostelgeschichte 2 Ende, nämlich am Schluss Vers 26. Das siehst du, dass das so ist. Du merkst, dass du Altes Testament hast in Apostelgeschichte 1, 26 oder bis 26 an der Tatsache, dass sie, als sie einen Nachfolger für Judas gesucht haben, haben sie das losgeworfen. Ja, warum haben die das losgeworfen? Das ist alttestamentlich. Ab diesem Zeitpunkt wirft niemand mehr ein Los im Neuen Testament. Paulus hätte doch sagen können, jetzt werfe ich es los, ob ich noch Mazedonien soll oder nicht. Macht er nicht. Macht er überhaupt nicht. Sondern jetzt hat er Führung des Heiligen Geistes. Er hat jetzt den Geist der Sohnschaft. Jetzt führt ihn Gott direkt mit den Mitteln des neuen Bundes und nicht mehr des alten. Also das ist jetzt ganz wichtig für unsere zukünftige Auslegung des Matthäusevangeliums. Das Matthäusevangelium ist unter dem mosaischen Gesetz. Und der Herr Jesus redet in diesem Rahmen zukünftig für die Jünger. Bergpredigt zum Beispiel. Er redet aber auch zu gesetzestreuen Juden. Er redet zu Pharisäern. Wenn jemand kommt und der sagt, wie steht im Gesetz geschrieben, dann redet er nicht zu der Gemeinde, dann redet er zu Leuten, denen letztendlich das Gesetz gilt, nämlich den Juden und den Sündern. Aber uns gilt das Gesetz nicht. Also da muss man jetzt schön unterscheiden. Das ist jetzt das, was die Bibel mit gerade Schneide meint, dass man schön unterscheidet. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Das ganze Neue Testament hat bestimmte Merkmale. Und jetzt vor allem das Wichtigste, das sind das, was die Apostel aufgeschrieben haben. Nämlich, wir haben bei der Lehre Jesu zwei Teile. Der erste Teil ist Matthäus 5, 1 und 2 und Folgeverse, wo der Herr Jesus nämlich lehrt. Seine Jünger traten herzu und er lehrte sie. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist 2. Petrus 3, Vers 2. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Also, jetzt müsst ihr euch vorstellen, das sagt die Bibel glasklar. Die Apostel haben nicht das letztendlich aufgeschrieben, was sie wollten, sondern sie haben das aufgeschrieben, was der Herr ihnen gesagt hat, was sie aufschreiben sollen. Damit sind die Lehrbriefe Lehre Jesu. Weil er hat den Aposteln gesagt, was er aufschreiben soll. 1. Thessalonicher 4, Vers 2. Ist genauso. Noch klarer, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Das heißt, der Herr Jesus hat die Apostel ganz genau gesagt, was sie aufschreiben sollen. Und wenn du jetzt wissen willst, was ist Lehre Jesu, dann musst du in den Evangelien immer die Teile nehmen, wo drüber steht, seine Jünger traten zu ihm. Wenn das ganz klar ist, er lehrt in dem Text die Jünger und gleichzeitig die Lehrbriefe. Und die Lehrbriefe sind dann die Auslegung. Wie habe ich das, was der Herr Jesus gesagt hat, zu verstehen? Wisst ihr, wenn du immer so die Bibel liest, dass du die Lehrbriefe nimmst und sagst, das hat der Herr Jesus die Apostel gelehrt, wie du das andere zu verstehen hast, dann kriegst du keine zwei Meinungen mehr. Weil die Leute gehen dann hin und sagen, in 5. Mose steht. Das ist schon krass, weil 5. Mose ist Gesetz. Das ist eine große geistliche Unwissenheit. Aber dann kommen sie und sagen, Matthäus 5 steht, Matthäus 19 steht. Das ist auch noch geistliche Unwissenheit, nicht so krass wie mit dem Gesetz, aber immerhin noch krass genug. Dann muss ich sagen, zeig es mir aus den Lehrbriefen. Zeig mir, dass die Apostel im Auftrag Jesu das so gelehrt haben, dass das so zu verstehen ist, wie du meinst. Ich mache hier ein Praxisbeispiel. Die Fußwaschung. Ich kenne amerikanische Kreise, denen habe ich jahrelang freundschaftlich mitgeholfen, zum Beispiel Gemeinde auch zu gründen, stand ihnen immer zur Verfügung, wenn sie auch jemand in der Anfangsphase, wenn sie jemanden gebraucht haben, wie denkt ein Deutscher oder solche Dinge. Ja, eines Tages klingelt es bei mir und die Leute sind dann zu mir gekommen. Und dann sagt der Bruder zu mir, ob ich jetzt ihn für nicht in Ordnung halte oder nicht mehr mit ihm rede. Und dann ich schon denke, wunder, was der angestellt hat. Und dann sagt er mir, sie macht halt Fußwaschung. Einmal hat er mich wegen Gleicher konsultiert, da hat er gesagt, sie tauchen bei der Taufe dreimal unter. Aber das mit der Fußwaschung ist schon was. In Johannes 13, 15 steht ja, das ist ein Beispiel, das er tun soll. Jetzt gibt es Kreise, nicht nur die Amerikaner in Deutschland, die gehen dann hin und sagen, wir machen das Abendmahl, weil die merken, dass das ja nicht dauernd gemacht werden kann, machen sie dann das Abendmahl bloß einmal im Vierteljahr oder einmal im Monat oder machen die Fußwaschung bloß einmal im größeren Zeitraum, dann gehen sie hin und waschen sich gegenseitig die Füße und dann glauben sie, jetzt sind sie besonders fromm. Aber jetzt pass auf, wenn die Lehre Jesu stimmt, und wenn das stimmt, 2. Petrus 3, Vers 2, und das stimmt, dass der Jesus das die Apostel gelehrt hat, was sie aufschreiben sollen, Entschuldigung, dann haben sie es vergessen aufzuschreiben, dass man die Fußwaschung machen soll. Oder der Herr Jesus hat ihnen gesagt, schreibt es nicht auf, denn es ist keine Lehre des neuen Bundes. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Wenn etwas in der Evangelie getan wird, aber in den Lehren der Apostel, die der Herr Jesus ja ausdrücklich angeordnet hat, nicht mehr kommt, dann ist vorbei. Dann ist es keine Lehre der Apostel, dann ist es keine Lehre der Gemeinde Jesu. Beispiel, es kommt ein Adventist zu dir und sagt, du musst den Sabbat halten. Wenn du den Sabbat nicht hältst, gehst du verloren. Das machen viele Sabbatisten, die ja in unseren Kreisen angesehen sind. Ein gewisser Professor, den man sehr gern hört, der wunderbare Vorträge hält über Freimaurerei, über Endzeit, selbst über Bibelübersetzung. Das ist alles wunderbar. Aber er lehrt halt auch, wenn du den Sabbat nicht hältst, und dann kommt die nächste Lehre, weil nämlich der Sabbat angeblich das Mahlzeichen des Tieres sei, dann gehst du verloren. Jetzt kommt so jemand zu mir, jetzt bin ich primitiv. Ich habe die Lehre Jesu in den Evangelien und ich habe die Auslegung der Lehre Jesu in den Lehrbriefen. Jetzt gehe ich einfach hin, gucke die Lehrbriefe auf das durch. Das kann man ja mit der Konkordanz relativ schnell. Dann stelle ich fest, es gibt ganz genau eine einzige Bibelstelle über die Frage des Sabbats. Kolosser 2, 16 und 17. Niemand soll euch richten wegen zum Beispiel der Frage des Sabbats oder der Sabbaten. Dann muss ich dem sagen, Entschuldigung, ich schwätze mit dir gar nicht, ich rede nicht mit dir, weil du diskutierst mit mir über etwas, das keine Lehre der Apostel ist. Mutter, da ist die Diskussion so schnell beendet. Da brauchst du gar nicht überlegen. Du musst nur gucken, ob es in die Lehrbriefe aufgegriffen ist. Egal was es ist, wenn das nicht drin ist, Finger weg. Dann kommt ein Pfingstler und sagt, ja, Karl Hermann, so kamen Sie zu mir 1975. Wenn du keinen Sieg hast im Alltag, wenn du keine Freude hast, das hat nur einen Grund. Dir fehlt die Taufe mit dem Heiligen Geist. Guck her. Dann haben sie mir die ganze Bibelstelle gezeigt. Wunderbar. Apostelgeschichte 2. Du willst doch so wie die Apostel. Wer würde da Nein sagen? Gell? Und heute würde ich das ganz anders machen. Ich würde sagen, Moment, lass uns nachsehen, was die Lehre der Apostel sagt, die Auslegung dessen, was die Gemeinde tun soll. Na, guckst du das genau nach, dann findest du wiederum, wie beim Sabbat, eine einzige Stelle. 1. Korinther 12, Vers 13. Dort steht, also sind wir alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, bei der Einfügung in den Leib Jesu Christi, laut Epheser 1, Vers 13 und 14, geschieht es bei der Wiedergeburt. Wenn ich gerettet werde, werde ich in den Leib Christi hineingetauft. Und in dem Moment, wie ich in den Leib Christi hineingetauft werde, ist die Geistestaufe geschehen. Damit ist jeder gläubige Geist getauft. Jetzt kommt zu mir ein Pfingstler und sagt, du brauchst die Geistestaufe. Ich muss sagen, Entschuldigung, vorbei, ich bin schon lange wieder geboren, ich bin gerettet, ich habe die Geistestaufe. Und dann sagt er, ja, dann kriegst du keine Kraft. Und er sage, zeig es mir aus den Lehrbriefen, dass ich hier Kraft kriege, wenn ich eine Geistestaufe bekomme. Es gibt keine Bibelstelle, merkt ihr? Thema erledigt. Hier sagt die Bibel etwas ganz Radikales. Sie sagt ganz einfach, die Lehrbriefe sind vom Herrn Jesus genauso diktiert wie seine direkte Lehre in den Evangelien. Nur legt er bei den Aposteln das noch sogar noch aus. Er hat ihnen genau gesagt, wisst ihr, zum Beispiel Apostelgeschichte 1 sagt doch, er blieb bei den Aposteln und unterredete sich mit ihnen über das Reich Gottes. Da hat er ihnen alles erklärt. Merkt ihr jetzt etwas? Wenn wir jetzt in den Evangelien bei der Sache nicht sicher sind, müssen wir in den Lehrbriefen nachsehen, ob der Herr Jesus die Apostel angewiesen hat, das zu erklären. Hat er es nicht angewiesen, dann ist das, was in den Evangelien steht, absolut verbindliche Lehre für die Gemeinde Jesu. Unantastbar. Hat er es aber erklärt, oder erklären lassen in den Lehrbriefen, dann muss ich es so auslegen, wie es in den Lehrbriefen geschrieben steht. Und dann bekommen manche Leute ein Problem. Nämlich mit dem, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Auch namhafte Prediger. Und jetzt sagt die Bibel etwas in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das ist jetzt ein Erfahrungsbericht. Die Apostelgeschichte ist ein Zwischeninstrument. Dort steht nämlich nicht Lehre der Apostel, sondern dort steht Praxis der Apostel im Grundtext. Und in Apostelgeschichte 2,42, da wird dann ganz einfach beschrieben, wie haben die das ausgeführt? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ja, warum bleiben die in der Lehre der Apostel? Warum steht jetzt da nicht, sie blieben die ganze Zeit in der ganzen Bibel? Sie blieben die ganze Zeit in der Bergpredigt? Warum steht das da nicht? Ist einfach, weil die Lehre der Apostel die Lehre Jesu für die Gemeinde ist. Und die wahre Gemeinde bleibt immer in der Lehre Jesu. Das heißt, sie guckt in den Evangelien, was ist Lehre Jesu für die Gemeinde? Und guckt, ob sie in die Lehrbriefe näher ausgelegt ist. Wenn nicht, dann ist es unstrittig genauso, wie es geschrieben steht. Und jetzt sagt die Bibel, 1. Korinther 4, Vers 6, und wenn man das jetzt genau nimmt, da, wisst ihr, da passieren menschliche Dramen. Ihr müsst euch das einmal nüchtern, sachlich vergegenwärtigen. Weil die Leute sich nicht an diese Regeln, die ich jetzt gerade aufzeige, halten, gibt es so viele unterschiedliche Meinungen. Ich habe zurzeit einen Fall, wo wohl eine Ehe nicht zustande kommt wegen so einer Frage. Eine Katastrophe. Weil die Frau falsch belehrt ist von Brüdern, die das Ding völlig falsch sehen. 1. Korinther 4, Vers 6. Damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit nämlich sich nicht aufbläht. Das heißt, Paulus sagt, du darfst nicht über das Geschriebene hinausgehen. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn etwas in der Lehre der Apostel oder in der Lehre Jesu in den Evangelien für die Gemeinde nicht geschrieben steht, dann habe ich meine Finger wegzulassen. Zum Beispiel, man darf bei einer Taufe keine Hände auflegen. Man darf bei einer Hochzeit keine Hände auflegen. Das ist menschliche Lehre. Das ist keine Lehre der Apostel. Das ist menschliche Frömmigkeit. Genau wegen der Frage kommt die Ehe wahrscheinlich nicht zustande. Das ist eine Katastrophe. Wisst ihr? Schlimm. Wegen solcher Fragen. Würden die sich alle an die Bibel halten? Unser Eingangstext, Philipper 3, dieselbe Regel, würde gar nichts passieren. Dann wäre klar, nö, bei einer Hochzeit legt man keine Hände auf. Hände legt man auf, wenn man jemanden aussendet aufs Missionsfeld, das ist was ganz anderes. Da macht man sich eins mit jemand. Warum soll ich mich mit einem Ehepaar eins machen? Entschuldigung, das ist mein letzter Akt, wo ich ihnen Gutes tue, wenn ich sie traue. Oder ihnen predige, dann ist vorbei. Dann müsst ihr selber, wisst ihr, dann müsst ihr alles ihr Leben selber leben. Beim Missionar ist das was anderes. Ich lege ihm die Hände auf und sage, geh du, so wie wenn ich selber gehen würde und ich stehe hinter dir, darum lege ich dir die Hände auf. Ich lege dir die Hände auf, weil ich glaube, dass du vollkommen sauber bist vor Gott, dass du mir keine Unreinheit überträgst, wie es im Haggai 2 ist. Darum sende ich dich. Geh, wie wenn ich selber gehen würde, so behandle ich dich. Das meine ich doch nicht bei der Hochzeit, geschweige denn bei der Taufe. Wisst ihr, das sind jetzt praktische Beispiele, aber wenn du die Praxisbeispiele hast, ja, dann kommen die Gläubigen und sagen, ja, aber steht doch auch geschrieben, dass zum Beispiel das mit der Taufe und mit auch Hochzeit steht nirgends geschrieben, gar nirgends. Zum Beispiel über Hochzeit steht in der Bibel gar nichts, außer die Hochzeit zu Kanaan. Bei Hochzeit kannst du im Prinzip machen, was du willst, solange du dich nicht versündigst. Matthäus 7, 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Sein Einsturz war gewaltig. Wisst ihr, das sagt die Bibel ganz einfach. Lehre der Apostel plus dessen, was der Herr Jesus in die Evangelien lehrt, ist alles zusammen. Seine Lehre, sein Wort. Und er sagt, wer diese Worte tut, der baut sein Haus des Lebens auf ein Fundament des Hand und Fuß hat. Und damit sagt er, wir müssen es tun. Das heißt, wenn der Herr Jesus uns jetzt in der Bergpredigt, in Matthäus 5, ab Vers 3, wenn es dann ernst wird, wo er genau anweist, was wir zu tun haben, wir müssen das, wenn das eindeutig Lehre für die Gemeinde ist, wenn es keine Stelle gibt, die es im Neuen Testament, und zwar in den Lehrbriefen, auslegt, dann müssen wir das tun. Jakobus 1, 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Es geht bis Vers 25. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut und er betrachtet sich, läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineingeschaut hat in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird glücklich sein in seinem Tun. Jetzt können wir ja sagen, was meint er? Gleich der nächste Vers zeigt es dann. Er sagt, wenn du deine Zunge nicht im Zaum hältst, kannst du noch so fromm sein, dann ist dein Gottesdienst wertlos. Oh, oh. Überleg dir mal, was das heißt. Wisst ihr, da wird es erklärt dann. Und Apostelgeschichte 13, 12, die Apostel sind dann einfach hingegangen und haben diese Lehre Jesu aus der Evangelie und das, was er ihnen geoffenbart hat, das haben sie gepredigt. Und zwar haben sie gepredigt mit Vollmacht. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn, nicht der Lehre der Apostel. Macht er etwas? Die Bibel geht davon aus, wenn die Apostel gepredigt haben, wenn die Apostel gelehrt haben, dann war es Lehre Jesu. Es muss klar sein. Evangelien sind, wenn es die Jünger betrifft, Lehre Jesu und die Lehrbriefe sind Lehre Jesu. Das ist eindeutig. Dann in Römer 6, 17 zeigt wieder der gleiche Grundgedanke, der eigentlich immer da ist. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Wisst ihr, wenn die Bibel eine ganz klare Lehre gibt, dann muss ich eigentlich gar nicht mehr darüber diskutieren, muss ich nur gehorsam sein. Du findest es immer, die Gläubigen diskutieren über die Lehre, die ihnen nicht gefallen. Da wird rumdiskutiert, ja so und so und so, oder wenn man drüber rausgeht, das musst du jetzt auch tun. Sein muss ich nicht tun. Wisst ihr, ich bin in Kreise gekommen, da hat man von mir verlangt, dass ich den Ehering, bevor ich predige, abziehe. Habe ich genau einmal gemacht. Mache ich nie mehr. Wenn jemand von mir verlangt, dass ich den abziehe, bevor ich predigen darf, dann werde ich, wenn das nächste Mal passiert, werde ich aufstehen, meine Jacke nehmen und heimgehen. Es steht nicht in der Bibel, dass ich meinen Ehering abziehen muss. Und es ist auch nicht ein Zeichen der Eitelkeit, sondern ich habe den Ehering, da ist eine Gravur drin. Da steht drin, dass ich eine Frau namens Beate geheiratet habe. Zwar am 25.01.1974. Und sie hat einen Ehering, da steht drin, dass sie einen Mann geheiratet hat, namens Karl Hermann, am 25.01.1974. Das ist das Zeichen der Ehe. Das ist auch ein Schutz gegen Unmoral. Da sieht man, der ist verheiratet, die ist verheiratet. Wisst ihr, jetzt muss man einfach etwas feststellen, das möchte ich betonen. Es ist nicht nur wichtig, was geschrieben steht, sondern es ist genauso wichtig, was nicht geschrieben steht. Wenn etwas nicht geschrieben steht, darf ich keine fromme Lehre aufbauen nach meinem eigenen religiösen Empfinden. Der eine ist nämlich perfektionistisch, der wird eine strenge Lehre aufbauen. Und der andere ist locker, der wird eine lockere Lehre aufbauen. Beide sind falsch. Sondern es geht nicht darum, was ich in meinem Herzen empfinde, sondern was die Bibel sagt. Und von daher muss man dann auch sagen, es steht nicht geschrieben, Finger weg. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das für die Gläubigen noch schwerer ist, als gehorsam zu sein. Einfach die Finger wegzulassen, wenn nichts geschrieben steht. Epheser 4, 14. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Er sagt praktisch, du darfst von jedem Wind der Lehre nicht umhergetrieben werden. Nur ein Praxisbeispiel. Ich hatte einen Bruder, der hat es sehr ernst gemeint. Jetzt kam aber das Problem. Jetzt war er mit mir zusammen ein paar Monate, hat das, was ich gelehrt habe, gehört, dann hat er das aufgenommen. War völlig begeistert, hat es auch weitergegeben. Jetzt kam aber ein Bruder, den hat er noch mehr geschätzt wie mich. Der war ein viel edler Mensch wie ich. Hat auch eine Lehrgabe, hat aber manche Dinge anders gesehen. Dann hat er wieder das gelehrt, was der Bruder gesagt hat. Dann ist der Bruder, der war im Ausland, wieder abgereist. Dann war er wieder bei mir. Dann habe ich wieder gesagt, du, das stimmt alles gar nicht, pass mal auf, du musst so und so und so sehen. Dann hat er wieder das vertreten, was ich gesagt habe. Merkt ihr, das ist vom Winterlehre hin und her geworfen. Was die Menschen sagen, ist zuerst mal völlig egal, es muss der biblische Befund sein. Und der etwas sagt, muss es biblisch mit diesen Richtlinien, mit diesem Kanon, mit diesen Regeln begründet, dass es so ist. Wenn er das kann, dann kannst du gar nicht mehr davon weg. Dann ist es amtlich. Der Vers vorher. Jetzt kommt etwas, das ist eine Ohrfeige für die Christenheit. Bis wir alle ist Regel ohne Ausnahme, zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis, da steht im Griechischen Vollerkenntnis, und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zur mastervollen Größe des Christus. Damit sagt die Bibel, wenn du erwachsen bist, wenn du ausgereift bist, wenn du wirklich ernst zu nehmen gewachsen bist und Gott dienst, dann kommen alle Gläubigen zum gleichen Glauben und zur gleichen Vollerkenntnis. Es stimmt nicht, dass es alles Stückwerk ist. Und ich habe 25% Recht, der andere hat 33% Recht und der dritte hat von mir aus 2/3 Recht. Und es gibt es nicht. Es gibt nur eine Wahrheit, die ist immer gleich. Die Frage ist nur, ob ich genügend geistlich die Substanz habe, um es nach den Regeln Gottes zu erkennen und es auszuleben. Das ist die Frage. Aber es gibt kein Stückwerk, sondern es gibt eine vollkommene Lehre. Ich kann dann sagen, wie der Paulus, ich vergesse, was da hinten ist, ich habe es noch nicht erlangt, ich strecke mich aber aus danach. Ich bin sicher, dass ich noch nicht alles erkannt habe. Das muss wohl jeder ehrlich zugeben. Aber ich kann nicht sagen, es ist alles so, dass jeder sagen kann, was er will. Wisst ihr? Der eine sagt, du sonderst, also ich habe ja Leute, wo jetzt Leute bei uns weggegangen sind, ging es auch um Absonderung. Wo man einfach gesagt hat, du bist zu streng. Warum sonderst du dich von denen ab? Ja, ich muss mich von manchen Leuten absondern. Von wem muss ich mich denn absondern? Geistlich. 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1. Zwei Gruppen. Gruppe 1, Ungläubige, wenn da Leute sind, die nicht wiedergeboren sind, kann ich nicht mit denen zusammenarbeiten. Das Zweite, wenn sie Belials-Leute sind, wenn sie Böses vertreten. Was sind böse Lehren? Böse Lehren sind zum Beispiel, dass man durch Kindertaufe gerettet wird. Böse Lehren sind, dass die Messe eine Wiederholung des Sühnopfers Jesu ist. Das sind alles böse Lehren. Böse Lehren sind, dass man durch den Sabbat gerettet wird. Böse Lehren sind, dass man nur entrückt wird, wenn man die Geistestaufe hat. Das sind lauter solche bösen Lehren. Und da muss ich einfach meine Finger weglassen. Entweder steht das Glas klar geschrieben, dann habe ich einen klaren Befund. Und dann muss ich mich, wenn Leute das, solche Dinge lehren, muss ich mich absondern. Sagt die Bibel ganz klar. Wenn jetzt alle gehorsam wären, alle das tun würden, hätten wir keine Probleme. Hätten wir auch keine zweierlei Richtungen. Ich habe keine zwei Richtungen. Ich habe mal mit meinem Bruder, namhafter Mann, ich könnte euch den Namen sagen, wir haben mal unsere Lehre verglichen. Und wir waren dann baff erstaunt, dass wir fast alles gleich lehren. Und da kamen wir an einen Punkt, da waren wir völlig auseinander. Siehe da, da sind dann zwei Lehrsysteme aufeinander getroffen. Er kam aus einem amerikanischen Lehrsystem und hat dann einfach das Lehrsystem anstelle vom Bibeltext gesetzt. Und damit sind wir einander in die Haare geraten. Gell? Ist normal. 1. Korinther 2, 2 bis 10. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und dann erklärt Bibelvers 10, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wisst ihr, das ist so einfach. Im Prinzip, Gott hat uns durch die Heilige Schrift alles geoffenbart. Der Heilige Geist hat es inspiriert. Wenn ich mich jetzt an die Regel halte, jetzt sage ich es mal ganz einfach. Grundregel 1. Wenn man die einhält, hat man 99% der falschen Lehre schon mal weg. Und zwar, die Bibel unterscheidet Israel und die Gemeinde. Dann unterscheidet sie Apostelzeit und Endzeit. Sie sagt zum Beispiel, dass die Zeichen und Wunder Hebräer 2, 3 und 4, die zur Zeit der Apostel da waren, echt waren. Sie sagt aber in 2. Thessalonicher 2, in der ersten 9 Verse, dass genau die gleiche Zeichen und Wunder, da steht dasselbe Wortpaket, in der Endzeit als Fälschung zurückkehrt. Also muss ich doppelt vorsichtig sein, wenn hier irgendwas kommt. Wisst ihr, wenn man diese Dinge schön unterscheidet, sich bewusst ist, Gott hat uns alles geoffenbart, das ist alles klar, dann muss man nur noch fleißig sein, danach zu suchen. Je fleißiger man ist, je mehr erkennt man. Ist man faul, wird man natürlich weniger erkennen. Und dann erklärt die Bibel natürlich, dass alle diese Lehre ja keinen Selbstzweck haben. Wisst ihr, was hilft es mir, wenn ich beweisen kann, dass die Entrückung bei Offenbarung 4 ist? Oder wenn ich beweisen kann, dass die Offenbarung das ganz anders meint, dass die Entrückung bei Offenbarung 11 wäre? Oder wenn ich beweisen kann, dass die Entrückung ganz am Schluss bei Offenbarung 19 wäre? Und ich bin nicht bereit, wenn die Entrückung ist, was nützt mir es denn? Entschuldigung. 1. Timotheus 1, 5. Das Endziel des Gebotes, auch jeder Lehre, ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Die ganze Lehre Jesu ist dazu gegeben, dass die Liebe, die durch den Heiligen Geist in mein Herz ausgegossen ist, dass die wirksam ist. Die ganze Lehre ist dazu gegeben, dass ich dafür Sorge trage, dass mein Herz dauernd durch Jesu Blut gereinigt ist, dass ich ein gutes Gewissen habe und ein ungeheuchelter Glaube, alles zu glauben, was geschrieben steht. Wisst ihr, das ist das, was Gott mit der Lehre will. Und in 1. Timotheus 6, 1, da sagt die Bibel, und das ist jetzt eine zweite Seite, diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wertachten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Das heißt, Lehre und Wandel gehört zusammen. Wenn ich mich schlecht betrage, fällt ein Schatten auf die biblische Lehre. Es ist ganz schlimm, wenn man die richtige Lehre hat und schlecht wandelt. Weil dann fällt auf die richtige Lehre ein Schatten. Dann fällt letztendlich etwas drauf und dann können die Finsternismächte die wahre Lehre mit Dreck bewerfen, weil ich nicht sauber bin. 2. Timotheus 4, 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehren beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden, sich Legenden zuwenden. Die Bibel sagt, es kommt eine Zeit, die ist schon lange da, wo sie die gesunde Lehre, da steht im Griechischen die hygienische Lehre, also die reine, die saubere Lehre, nicht ertragen. Die ertragen sie gar nicht mehr. Das ist heute ganz krass. Wenn du heute den Leuten sagst, du bist ein Fremdling auf Erden, wenn du die Wahrheit sagst, wirst du verachtet werden, du wirst nicht angesehen sein, wenn ich die Leute sage, du darfst nicht mit der Welt kooperieren, indem du Geld von der Welt nimmst und indem du von der Welt Ansehen nimmst, auch ihre Rechtsformen, du musst die Welt ist unser Fremdgebiet, du hast mit denen nichts zu tun. Dann heißt es, Kalor, man, sei doch nicht so extrem. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, die Bibel sagt, hab nicht lieb die Welt. Du sollst geistlich wandeln, du sollst geistliche Wege gehen und keine menschliche. Aber in der Endzeit wird es genau das Gegenteil sein, da wird nämlich etwas geschehen, das an und für sich eine schlimme Sache ist, die Menschen werden nämlich sich selber Lehrer beschaffen. Habt ihr gelesen, was da steht? Da steht nicht, sie werden das lehren. Sie werden sich Lehrer beschaffen. Sie suchen sich Leute, die genau das lehren, was ihnen gefällt. Wisst ihr, wenn jemand aufhört, die Wahrheit zu verkündigen und zu lehren, bloß weil Leute davonlaufen, dann hat er keinen Wert. Kannst du ihn vergessen. Du musst immer die Wahrheit predigen. Ob die Leute das annehmen oder nicht, das ist eine zweite Sache. Aber du kannst nie predigen nach dem, was die Leute hören wollen. Wenn sie es nicht hören wollen, dann ist es halt so. Wenn sie es hören wollen, wunderbar. Wenn sie es nicht hören wollen, nicht meine Verantwortung. Titus 1, 9. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Also wenn jemand verantwortlich, ein Ältester oder verantwortlich ist, muss er sich das Wort Gottes halten, an die zuverlässige Lehre. Jetzt kommen wir zu einem ganz kitzeligen Punkt, 2. Johannes 1, 9. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Jetzt sagt die Bibel, die Lehre Jesu, also wer dieses Lehrgebäude verlässt, der dient in Wirklichkeit nicht Gott. Das ist harte Rede. Wer da aber drin bleibt, der ist sowohl in der Linie vom Vater und vom Sohn. Ich habe jetzt ganz weit ausgeholt, um die Lehre Jesu zu umgrenzen. In den Evangelien, auch in der Bergpredigt, wo jetzt mit Vers 3 die Lehre Jesu für die Gemeinde beginnt, ist es glasklar, wir sind noch unter mosaische Gesetz. Wir müssen immer gucken, wo das mosaische Gesetz ist, das gilt nicht für uns. Aber alles, was der Jesus hier lehrt, ist Lehre der Apostel, genauso wie die Lehrbriefe. Das ist das, was die Apostel dann gelehrt haben. Nur in den Briefen der Apostel haben sie erklärt, wie das gemeint ist. Das ist aber die gleiche Lehre, ist die Lehre Jesu. Und ich muss mich abgrenzen. Das mosaische Gesetz gilt für mich als Gläubiger nicht, gilt aber für Ungläubige. Wisst ihr, und ich muss einfach hier jetzt ganz klar vorwärts gehen und muss unterscheiden Israel und die Gemeinde, Apostelzeit, Endzeit, einfach so, wie es geschrieben steht, diese Grundunterscheidungen. Und jetzt in Johannes 7, Vers 16, da sagt der Jesus etwas, das ist jetzt ganz, ganz zentral. Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Das heißt, die Lehre Jesu ist in Wirklichkeit nicht seine Lehre, sondern die Lehre von Gott, dem Vater. Das heißt, der Vater im Himmel selber hat genau die gleiche Lehre wie die, die der Herr Jesus uns in die Evangelien und den Aposteln in die Lehrbriefe diktiert hat. Und das Nächste, was er sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob er aus mir selber rede. Das heißt, wenn jemand wirklich ernst macht im tiefsten Sinne des Wortes und das tut, dann wird er 100% erkennen, ob es biblisch sauber ist, ob es wirklich Gottes Lehre ist oder nicht. Von daher braucht man gar nicht viel diskutieren. Zum Beispiel, ich lese fast keine Kommentare, weil ich muss immer sagen, ist immer Menschenmeinung. Die Bibel selber ist in sich so klar, dass du eigentlich nichts brauchst. Und wenn ich schon mal einen Kommentar aufgeschlagen habe, dann werde ich wütend. Wisst ihr, warum ich wütend werde? Ich werde nicht wütend, was da drin steht. Ich werde wütend, was da nicht drin steht. Nämlich, ich schlage die Kommentare nur auf, wenn eine Frage so kitzlig ist, dass es mich interessiert, was sagen andere dazu. Und in der Regel, wenn ich sie dann aufschlage, steht nichts drin. Das ist natürlich die eleganteste Methode, jemand auszutricksen, dem er gar nichts sagt. Markus 1, 27. Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Jetzt guckt mal, was da davor steht. Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das, was für eine neue Lehre ist das? Die Lehre Jesu hat Vollmacht. Und in der Lehre Jesu ist Macht auch über die Finsternismächte drin. Zum Beispiel sagt die Bibel, an keiner Stelle wir sollen fasten und beten, außer wo es um Dämonen geht. Und dort sagt sie klipp und klar, da ist kein Pada oder keine Rücknahme in die Lehrbriefe, wo sie praktisch sagt, es gibt bestimmte Art von Dämonen, da musst du fasten und beten. Und da kommen wir noch zur Regel 2. Korinther 13, 1 aus 2 oder 3er Zeuge Mund. Wenn jetzt in den Lehrbriefe nichts steht und es ist zweimal eindeutig in den Evangelien drin, dann ist es unantastbar. Also muss hier aufpassen. Es gibt diese Grundregeln. Wir werden die Regel jetzt immer schön anwenden, jedes Mal, wenn wir auf sowas stoßen. Und Matthäus 7, 24, wer Gottes Wort hört und tut, das haben wir vorher gelesen. Und Apostelgeschichte 1, 3, nochmals, ich möchte es betonen, dass das klar ist. Ihnen erwies er sich auch nach seinen Leiden als lebendig und durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tage erschien und über das Reich Gottes redete. Da ist 2. Petrus 3, Vers 2 geboren worden, oder 1. Thessaloniker 4, Vers 2. Da hat der Jesus das getan. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu der Regel, wenn wir jetzt Lehre annehmen in die Evangelien, Wichtig ist zu beachten, zu wem redet der Herr Jesus. Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Wenn Gott sagt Israel, dann meint er Israel. Wenn er die Jünger sagt, meint er die Jünger. Wenn er die Jünger erredet, haben wir Lehre für uns. Dann haben wir auch Lehre der Apostel. Das Gleiche. Es sei denn, in der Lehre der Apostel wird genau die Stelle genauer ausgelegt. Das ist zum Beispiel bei Scheidung wieder Heirat. Sind die Lehrbriefe, legen aus, was der Jesus gemeint hat in Matthäus 5 und 19. Weil da kann ich nicht lehren, was ich will. Wenn er aber das Gesetz auslegt für Israel, wenn ein Jude zu ihm tritt, solche Dinge, dann kann ich beruhigt sagen, ist nicht für mich. Ist aber trotzdem wichtig, um zu sehen, was lehrt er einem Ungläubiger, was lehrt er letztendlich einem Jude, weil für die gilt es. Wichtig ist es zum Beispiel, das ist mir jetzt ganz, ganz zentral und wichtig, bei Lehrfragen alles zu lesen. Ich muss, wenn ich eine Lehrfrage habe, alle Bibelstellen lesen, die es gibt. Das ist Arbeit. Dass ich nämlich schön unterscheiden kann, was ist Lehre Jesu für uns und was ist letztendlich nicht für uns. Jetzt könnte man sagen, ist das so kompliziert? Nö, ist nicht kompliziert, ist einfach. Muss ich nur daran gewöhnen. Matthäus 5 sagt, die Jünger traten zu ihm auf dem Berg, dann hast du Offenbarung, wenn ein Berg da ist, ist immer Offenbarung. Die Jünger traten zu ihm, er tut seinen Mund auf und damit wird nochmal betont, dass es Lehre Jesu ist. Und er lehrte sie. Also wird jetzt nicht nur betont, die Jünger, und dann kommt das zweite Zeugnis, er lehrte sie, damit ist klar, du hast Lehre für uns. Jetzt müssen wir nur gucken, ob bei dem, was jetzt kommt, in der Bergpredigt, die Glückseligpreisungen, ob es irgendeine Bibelstelle in den Lehren der Apostel gibt, die irgendeinen Punkt erklärt. Ist kein Punkt da, dann haben wir genau das, was hier geschrieben steht. Also ihr seht, es wird einfach werden, ganz einfach. Wir haben jetzt zwei Kapitel lang, müssen wir gar nicht überlegen, ob das uns gilt oder die Jude oder Israel. Wir haben zwei Kapitel Lehre für die Jünger. Und hinterher kommt noch viel mehr alles für die Jünger. Gell? Von daher wunderbar. Wisst ihr, man kann das nämlich auch übertreiben. Es hat dann Brüder gegeben, die haben das übertrieben. Die sind am Schluss dann zum Schluss gekommen. Und es ist wirklich ein Schluss, der ein Schluss ist. Sie haben nämlich gesagt, naja, wir müssen immer mehr schneiden. Das ist dann ungefähr wie Lehre Jesu, Überlieferung der Alten, Mishnah, Gemara, babylonischer Talmud. Sie haben dann am Schluss gesagt, so wie jetzt ein namhaftes Israel-Missionswerk sagt, dass die Evangelien nicht mehr für uns gelten. Die sind dann am Schluss so weit gewesen, dass sie gesagt haben, es gelten für uns nur noch die Gefängnisbriefe des Paulus. Da musst du dann sagen, das musst du mir zeigen, wie du auf diese komische Idee kommst. Unsinn. Also nochmals. Mir ist ganz wichtig, dass wir jetzt heute haben wir abgegrenzt. Heute sind wir nicht eingestiegen, sondern haben schön abgegrenzt. Seine Jünger treten zu ihm, er lehrt sie. Damit haben wir, was jetzt kommt, Lehre der Apostel. Nochmals, obwohl das alles geschrieben wird unter mosaische Gesetz, und das mosaische Gesetz für uns nicht gilt, gilt das für uns, wenn nämlich der Jesus seinen Mund auftut und sagt, das ist für die Jünger, dann ist es für uns. Da brauchen wir gar nicht überlegen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort so ist, wie es auch in dem alten Gedicht geschrieben steht, das in der Bibel drinsteht, wo es heißt, also endet dieses Bibelbuch, Mensch, gebrauche, was du liest, dir zum Segen, nicht zum Fluch. Ich möchte einfach bitten, dass du uns ehrliche und aufrichtige Herzen gibst, die von ganzem Herzen dein Wort glauben, die sich auch an diese Richtlinie, die du uns vorgegeben hast, haltet, dass wir in diesen Linie gehen, stur in der Spur, so wie du es uns vorgegeben hast, was die Lehre von dir für uns, für die Gemeinde ist, was du auch die Apostel diktiert hast, dass wir hier drin bleiben, nicht drüber hinausgehen, aber auch nicht zurückbleiben und dann es von ganzem Herzen tun. Gib uns einfach Gnade dazu. Amen.